Ich las vorhin etwas aus dem Philipperbrief vor von Paulus, was er für wesentlich in seinem Leben hielt und was er für unwesentlich in seinem Leben hielt. Wir alle haben von diesem Mann gehört. Er war ein Mann, der von Gott gebraucht wurde. Ein Mann, der nicht nur sehr geschäftig war, sondern ein Mann, der, lassen Sie mich so sagen, erfolgreich war. Wir wissen von seinen Reisen durch Kleinasien, heutige Türkei und Griechenland. Wir haben gehört, dass dort überall Menschen Jesus kennengelernt haben und das Leben von Menschen verändert worden ist, zum Guten hin. Dass er von Gott gebraucht wurde zum Heil für viele Menschen. Ja, dass nicht nur Einzelne, sondern ganze Gemeinden dort entstanden sind. In all den Orten, die er besucht hat. Gott gebraucht diesen Mann. Er hat ein wertvolles, ein erfolgreiches Leben. Und so etwas hat Gott nicht nur für den Apostel Paulus vorgesehen, sondern das hat er vorgesehen für einen jeden von uns. Wirklich, für einen jeden von uns, sagt er. Nicht im gleichen Sinne wie bei Paulus, sicher ein wenig anders. Und wir können den Paulus nicht nachmachen einfach. Aber Gott möchte nicht, dass jemand von uns sagen muss, oh, ich schleppe mich so durchs Leben. Gott möchte durch uns wirken. Und zwar zum Heil von anderen Menschen, zum Heil für uns selber, zu seiner Ehre. Und wo Menschen so leben, da sind sie froh, da sind sie tief geborgen und glücklich. Gott gönnt uns das. Und indem wir uns mal den Apostel Paulus ansehen, können wir vielleicht das Erfolgsrezept seines Lebens herauskriegen. Was war es eigentlich, das sein Leben so wertvoll machte für Menschen? Was war es eigentlich, das ihn so getrost machte? In der Apostelgeschichte wird an verschiedenen Stellen von ihm selber erzählt, wo das Geheimnis seines Lebens eigentlich liegt. Sehen wir uns das an. Ich will Ihnen den Text noch gar nicht vorlesen, braucht nicht unruhig zu werden, ihr Konfirmanden, die schreiben dann die Bibelstelle hin. Ich sage euch noch, wo steht. Lasst es ruhig noch offen. Sehen wir uns den Werdegang des Paulus an. Er hatte eine ganz hervorragende Ausbildung. Er konnte studieren zu Füßen eines ganz berühmten Mannes. Gamaliel hieß er, ein angesehener Jude. Und viele hätten gerne da studiert. Er hatte das Vorrecht, dort zu studieren. Und er hat den besten Unterrichtsgegenstand, den man sich denken kann. Er studiert da nicht irgendetwas, sondern er studiert das Wort Gottes, das Alte Testament. In das wird er eingeführt. Und was ist der Erfolg dieses Studiums? Dass er wirklich einen glühenden missionarischen Eifer hat, sich jetzt auch einzusetzen für Gott und für ihn tätig zu sein. Ein glühender Eifer, Gott die Ehre zu geben. Eine gute Ausbildung, gute Bibelkenntnis. Nicht nur das, er ist auch fleißig. Er ist einer, der sich einsetzt für das Gesetz. Sprachen eben davon, von diesem Eifer, dem missionarischen Trieb. Er sagt, wir müssen uns einsetzen für die Ehre Gottes. Und wenn da Leute sind, die sagen, Jesus sei der von Gott gesandte Messias, das kann gar nicht sein. Und das ist Gotteslästerung. Und diese Leute müssen umgebracht werden. die müssen rigoros ausgerottet werden. Und er hat schon in Jerusalem eine ganze Reihe von ihnen ins Gefängnis gebracht und hinrichten lassen, als Gotteslästerer, sie steinigen lassen. Er war fleißig, er war nicht faul und hat gesagt, naja, das habe ich jetzt alles gelernt, sondern er hat sich dann auch eingesetzt, er hatte ein Ziel, das er verfolgt hat und arbeitete auf dieses Ziel hin, setzte sich ein für das Gesetz. Noch eine gute Eigenschaft hatte er, er war gründlich in dem, was er tat. Er wollte, was falsch und schädlich ist, mit Stumpf und Stiel ausrotten. Er sagt, es reicht nicht, wenn jetzt hier in Jerusalem die Leute, die da so eine Irrlehre aufbringen, mundtot gemacht werden, sondern wir müssen ganze Arbeit tun. Wir dürfen diese Wurzeln gar nicht erst in anderen Städten ausschlagen lassen. Und so zog er nach Damaskus, ließ sich Vollmachten ausstellen, auch dort die Christen zu verfolgen. Er machte ganze Sache, ganze Arbeit, gründlich. Er hatte im Kopf die beste Bildung und Gelehrsamkeit, er hatte in der Hand Vollmacht des obersten Mannes, des Hohenpriesters und im Herzen ein Eifer für seine Religion. Er war so richtig eifrig für Gott. Großartige Voraussetzungen. Und doch ist das sein Erfolgsrezept, diese großartigen Voraussetzungen, seine guten Eigenschaften, seine gute Ausbildung. Der Apostel Paulus muss feststellen, nein, genau nicht, sondern er gibt das Bild ab eines Menschen, der es gut meint, aber trotzdem auf verkehrtem, zerstörerischen Weg ist. Und später gibt er das beschämt zu. Wir hörten das eben in dem Abschnitt aus dem Philipperbrief, dass er sagt, worauf ich vorher stolz war, auf meine Ausbildung, auf meine Abstammung, auf meine Zugehörigkeit zu dieser strengen Gruppe der Pharisäer, die das Gesetz so besonders genau einhielten. Worauf ich früher so stolz war, wo ich dachte, ich diene Gott, das achte ich jetzt für Kot. Das ist Schaden. Das ist, naja, ihr kennt den Ausdruck dafür, Kot. So was steht in der Bibel. Und er sagt, das ist nichts. Ich habe mich darauf verlassen wollen, das bringt nichts. Und er schämte sich. Ob das nicht vielleicht bei uns auch so ist, dass wir Menschen waren oder sind, die so ganz für Gott sind, so ganz für Gott sich einsetzen und darauf bedacht sind, nichts falsch zu machen, die Gebote Gottes einzuhalten, darauf bedacht sind, wirklich ein gutes, anständiges Leben zu führen. Wirklich und unsere Intelligenz auszubilden. Wirklich Kontakte zu anderen Menschen aufzunehmen. Wirklich zu schaffen und zu arbeiten mit unseren Fähigkeiten. Und feststellen müssen, das ist das Fundament, auf dem ich mein Leben baue. Das bringt nichts. Mit all meiner Anständigkeit schirme ich mich gerade ab gegen Gott. Mit all meiner Frömmigkeit schirme ich mich gerade ab gegen Jesus. Das musste der Apostel Paulus bitter lernen. Und ich glaube, ein jeder von uns muss da durch. Dass er lernt, all meine Anständigkeit, all meine Ehrbarkeit, alles, was ich so von mir her bringen kann, ist Schaden, ist Kot, bringt nichts. Wie hat der Apostel Paulus das denn überhaupt gemerkt? Das ist ja gar nicht so einfach zu merken. Denn wir verlassen uns doch auf unsere Gerechtigkeit und das, was wir so positiv erreicht haben. Darauf verlassen wir uns doch gerne. Auch der Apostel Paulus. Wie hat er es gemerkt? Gott hat ihn gestellt. Jesus ist ihm begegnet. Dort auf dem Weg nach Damaskus, er war so richtig eifrig und hat sich ausgemalt, wie er jetzt dort für Gott diese Irrlehrer ausrottet. Kam nicht auf den Gedanken, dass er gegen Gott arbeitet. Jesus begegnet ihm. Er sieht ein helles Licht und merkt, hier ist irgendwas Himmlisches, irgendetwas Göttliches. Er wirft sich auf die Erde und hört eine Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er traut seinen Ohren nicht. Warum verfolgst du mich? Ich verfolge doch nicht Gott. Ich setze mich doch ein für Gott. Genauso erstaunt mag der eine oder andere von uns sein, wenn er gestellt von Jesus feststellt, ich bin doch auf einem guten Weg. Ich bin doch nicht auf einem schlechten Weg. Wie kommst du eigentlich dazu, immer mir von Sünde zu reden? Ich bin doch nicht auf einem schlechten Weg. Ich versuche doch das Beste. Jesus sagt, Saul, warum verfolgst du mich? Indem du meine Gemeinde verfolgst, verfolgst du mich. Du schirmst dich genau gegen mich ab. Du verlässt dich auf all deine guten Voraussetzungen, auf deine gute Meinung, auf deine Frömmigkeit, auf deinen dir selbst zurechtgemachten Gott und bist verblendet. Du meinst, die Schrift zu kennen und bist blind. Du meinst, für Gott einzutreten und stellst dich genau gegen ihn. Warum? Weil du Gott nicht haben kannst ohne Jesus. Ohne Jesus hast du überhaupt keinen Zugang zu Gott. Hast du Zugang zu einem Götzen, aber blockst Gott und seine Liebe zu dir ab. Und wenn deine Religion auch eine Hochreligion ist, wenn deine Religion auch vieles Wahre enthält, du blockst den lebendigen Gott ab. Komm nicht darauf an, eine Hochreligion zu haben, sondern uns von Gott dienen lassen, zu lassen durch Jesus Christus. Paulus musste merken, dass er Menschen eben nicht auf den richtigen Weg führt, sondern Menschen zwingt zu lästern, Menschen von diesem richtigen Weg Jesus nach wegführen will. Wie stellt Gott ihn? Wir sagten, durch dieses persönliche Eingreifen von Jesus. Und jetzt könnten eine ganze Reihe von uns hier aufstehen und sagen, wie das bei ihnen war, wie Jesus sie gestellt hat. Zu ganz verschiedenen Lebensaltern, Lebenszeiten vielleicht. Was Jesus gebraucht hat. Vielleicht irgendeine Krankheit. Vielleicht irgendein Schicksalsschlag, wo man merkte, ich muss ja irgendwann mal nachdenken. Und neu bereit war, auf Jesus zu hören. Oder vielleicht hat man Jesus überhaupt nicht gesucht, ist zu christlicher Gemeinde dazugestoßen, so wie es mir ging. Ich habe was ganz anderes gesucht in dieser Gruppe, zu der ich ging. Spiele, Freunde habe ich gesucht und Jesus gefunden. Er stellt uns, indem er uns auf den Boden bringt. Das musste der Paulus merken, vor Jesus, vor dem lebendigen, vor dem wahren Gott, nicht diesem Götzen, den ich mir zurechtmache, vor dem wahren Gott, ist meine Selbstgerechtigkeit, das, was ich so alles an guten Dingen hervorbringe, nichts. Deshalb hat er sich auf den Boden geschmissen. Und deshalb hat er dann 3 Tage nichts gegessen und getrunken. Das ist ihm auf den Magen geschlagen. Das hat ihn wirklich bewegt. Dass er bisher immer gedacht hatte, er brauche diese Linie einfach nur zu verlängern, noch mehr sich für Gott einzusetzen. Und dass er mit all dem genau gegen Gott gearbeitet hat. Ich wollte es alles gut machen, aber ich stehe damit in Wirklichkeit gegen Gott. Ich bin auf dem falschen Weg. Das ist der springende Punkt. Das ist der wichtige Punkt, gehört zu dem Erfolgsrezept des Apostels Paulus, dass er gemerkt hat, ich kann nicht einfach so weitermachen. Ich bin gegen Gott mit meinem gut gemeinten Leben. An diesem Punkt wird keiner von uns vorbeikommen können, wenn er ein Leben mit Gott führen will. An diesem Punkt, dass er merkt, ich arbeite eigentlich gegen Gott. Ich will Gott immer dienstbar machen für mich. Ich bin nicht so, wie ich vor Gott sein sollte. Das ist der springende Punkt. Dass unser eigenes Können, unsere Unabhängigkeit von Gott zerschlagen wird. Unsere Frömmigkeit als Schaden erkannt wird, unsere Gottgläubigkeit. Unsere Zukunftspläne als eigenwillige Pläne und törichte Pläne erkannt werden. Saulus will sich also für Gott einsetzen und merkt gar nicht, dass er auf dem falschen Weg ist, dass er sich abschirmt gegen Jesus. Aber das Schöne, dass er sich stoppen lässt. Und das muss ich fragen, wollen Sie sich stoppen lassen von Jesus? Paulus ist nicht einfach weitergelaufen, sondern Paulus hat sich dann von Jesus Direktiven geben lassen, die Richtung zeigen lassen. Und dieser Paulus hat mit Jesus gesprochen. Wird erzählt, dass Gott einen aus der Gemeinde, den Ananias, beauftragt hat, zu dem Paulus hinzugehen, der 3 Tage eben nichts gegessen hat und nichts getrunken hat und der 3 Tage blind war. Hinzugehen, der Ananias hat sich gewehrt und gesagt, Herr, den kenne ich doch. Wenn ich da hingehe, bin ich ein Mann des Todes, der locht mich sofort ein. Der ist doch die Gestapo der hohen Priester. Der locht mich ein. Immer so interessant, nicht? Wenn Menschen es besser wissen als Gott. Gott hätte den Auftrag nicht gegeben, wenn das so gewesen wäre. Gott sagt, geh zu ihm hin und sage ihm die Vergebung zu. Er betet. Das gehört ganz eng zu diesem springenden Punkt dazu. Dass der Mensch, der gemerkt hat, meine eigene Gerechtigkeit gilt vor Gott nicht. Gott kann mein Leben so nicht gebrauchen. Dass der anfängt zu beten, dass der anfängt mit Jesus zu sprechen, dass er anfängt, sich vor Jesus zu beugen, es ihm zu sagen. Und der Paulus tut noch etwas. Er stand auf und ließ sich taufen. Was wollte er damit zum Ausdruck bringen? Er sagte, ich gebe alle meine eigenen Fähigkeiten, so mein eigenes Können, meine eigene Religiosität gebe ich in den Tod. Mit Christus sterbe ich hier. Das ist nichts. Das taugt vor Gott nicht. Und ich danke dem Herrn Jesus Christus, dass er am Kreuz dafür die Strafe getragen hat. Ich danke ihm dafür. Und ich stelle mich ganz bewusst zu ihm. Und sage, du sollst mein Leben jetzt erfüllen mit deiner Gerechtigkeit. Du sollst meine Fähigkeit durchheiligen, meinen Eifer jetzt in deine Richtung lenken. Du sollst meine Intelligenz jetzt deine Gedanken denken lassen. Ich möchte deine Wege gehen. Und ich danke dir, dass du in mir leben willst und mich befähigen willst zu einem Leben, was taugt. Das drückte er mit der Taufe aus. Dass er mit Jesus, diesem selbstherrlichen, eigenständigen, von Gott unabhängigen, gestorben ist und mit Jesus Christus lebt, aus der Kraft Gottes. Denn nur das taugt, was göttlich ist. Das taugt. Und das ist der springende Punkt, das ist das Erfolgsrezept des Paulus. Und hier können wir es ihm nachmachen. Dass ein jeder selber mit Jesus spricht, ein jeder selber ihm Raum gibt, ein jeder selber seine eigene Gerechtigkeit ablegt, vor Jesus bekennt als nicht tauglich und sich gründet einzig und allein auf die Gerechtigkeit, die Jesus uns am Kreuz erworben hat und mit dem Auferstandenen lebt, sich erfüllen lässt mit dem Geist Gottes und so gebraucht werden kann. Weil Gott dann alle deine Fähigkeiten benutzen kann. Dass du einer sein kannst, durch den er deine Familienmitglieder segnet, die Leute hier in Obertshausen segnet, die, mit denen du zusammenarbeitest, segnet. Genau die verfahrenen Dinge, über die du stöhnst. Das ist das Erfolgsrezept, das Gott einem jeden von uns gönnt. Lass dich stellen, beuge dich vor ihm und lass ihn Herr sein. Ich lese aus der Apostelgeschichte 9. Saulus schnaubte noch mit Drohen und Morden wieder die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, auf dass, wenn er etliche von der neuen Lehre fände, Männer und Frauen, er sie gebunden führte nach Jerusalem. Und als er auf dem Wege war und nahe an Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der Herr sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Stehe auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Und er war 3 Tage nicht sehend und aß nicht und trank nicht. Und Ananias, der von Jesus geschickt war, ging hin und kam in das Haus in Damaskus, wo Saulus war, legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, da du herkamst. Du sollst wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und alsbald fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er ward wieder sehend und stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus war aber eine Zeit lang bei den Jüngern zu Damaskus und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser der Sohn Gottes sei. Amen.